Seid ihr bereit? Seid ihr in der Lage, das nächste Wort zu hören? Ist der Bauch nicht voll? Jetzt ist es so warm, dass man kaum in der Sonne stehen, sitzen kann. Ne? Sonst hätte ich gerne mit euch jetzt eine richtige Bewegung gemacht. Aber dann würdet ihr anschließend hier sitzen und nass geschwitzt sein. Ne? Ja? Ich denke, es ist schön so, heutzutage mit so einem Mikrofon um die Ohren kann man überall stehen und predigen. Ne? Und ich komme zu euch nachher auch mal rüber. Ich möchte euch ein paar Sätze vorlesen, die ich mal so aufgeschrieben habe und die mir sehr wertvoll gewesen sind, was so gottgemäßes Denken betrifft. Das Leben genießen. Gott ist der Gott der Wiederherstellung. Ist das ein positiver Satz? Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Ein negatives Leben ist die Folge von vielen negativen Entscheidungen. Ein negatives Leben ist die Folge von vielen negativen Entscheidungen. Oder jemand, der Autorität über dich hat. Kann es sein, dass wir manchmal Eltern besetzt sind? Ich habe manchmal junge Manager, die ist ein junger Mann, was heißt jung, 45 Jahre alt. Und der Vater 70. Und der Vater fragt mich, Herr Bangert, könnten Sie mal überprüfen, ob der mein Sohn in der Lage ist, die Firma zu übernehmen? Ich bin noch nicht so sicher, ob ich ihn nicht für den externen Geschäftsführer, den wir drin haben, oder meinem Sohn die Firma übergebe. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich ein Coaching angefangen. Und dann habe ich gesehen, dass dieser Mann, 45-jährig, Vater besetzt ist. Wenn der irgendeine Entscheidung im Unternehmen treffen wollte, dann ging er vorher zu seinem Vater und was hältst du davon, Vater? Dann hat der Vater seine Meinung dazu gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, als er mir das erste Mal das so erzählte, in der ersten Sitzung, ab heute werden Sie das nie mehr machen. Sie werden zu Ihrem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe das und das entschieden und das beschlossen. Ich wollte dich nur informieren. Bei der nächsten Sitzung sagte er, mein Vater hat mir das Geschäft übergeben. Kann es sein, dass wir manchmal in unserem Kopf noch Dinge haben, wo andere Autorität über uns haben? Wenn in deiner Familie dein Vater oder deine Mutter schon dreimal eine neue Ehe gehabt haben, muss das doch nicht so sein, dass du das genauso nachmachst, oder? Das heißt, es ist wichtig, dass ich diese Gedanken durchbreche, dass ich lerne, anders zu denken. Oder wenn du missbraucht worden bist, ich weiß, das ist hart, weil ich das selbst als junger Mann erlebt habe. Wenn, dann musst du es nicht aufwachen, wenn Gott in deinem Leben Dinge verändert. Jede gute Entscheidung, die wir treffen, kann eine schlechte Entscheidung von jemand anders aufheben. Ist das ein guter Satz? Wenn dein Geist, was dein Geist bestellt hat, muss deine Seele bezahlen. Was dein Geist bestellt hat, muss deine Seele bezahlen. Ist das richtig? Ja, die Bibel macht das auch. macht das sehr deutlich. Als der Kain davor stand, Vorstand, eine Sünde zu begehen, oder Gott hat es dann dem Kain gesagt, siehe, was steht vor deiner Tür? Die Sünde, die klopft an. Ne? Wer steht vor deiner Tür? Jesus, der anklopft und möchte mit dir Gemeinschaft haben, oder ist es die Sünde, die anklopft und möchte Gemeinschaft mit uns haben? Noch ein paar andere Sätze. Viele freuen sich über den Himmel, aber sie genießen nicht die Reise. Wäre das doch schön, ne? Wenn wir auch die Reise genießen. Ist Gott dagegen, dass wir das Leben genießen? Manche haben den Eindruck, ja. Ne? Wo steht der Text? Johannes, Kapitel 10, Vers 10. Ne? Der Text sagt, Gott ist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu schenken. Das Leben, wenn wir die Gebote Gottes mal uns vor Augen halten, jedes dieser Gebote ist einfach eine Abschottung Gottes gegen das, was das Leben und die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Jedes dieser Gebote ist eine Abgrenzung gegen das, was die Gemeinschaft mit Gott zerstört und was die Gemeinschaft mit Menschen zerstört. Wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, dann sagt er hier steht im Hebräischen das Wort dein im Sinne von wie deine Schuhe, wie dein Auto. Ich bin dein Gott. Ich will wirklich dein Gott sein. Nichts anderes. Ich will dir gehören. Und erst dann beginnt er, Grenzen aufzuzeigen. Wenn wir innerhalb dieser Grenzen bleiben, dann sind wir auch wirklich in der Gemeinschaft mit Gott. Was ist das eigentlich, was da dauernd jetzt so, ist das irgendwie falsch eingestellt oder wenn das dauernd so klopft? Hier die Techniker wissen es auch nicht. Okay. Ich dachte, ihr denkt an Lösungen. Okay. So ist besser. Wunderbar. Ja, schön. Siehst du, das gefällt mir. Ja? Gibt gleich eine Lösung. Wenn Gott etwas in unser Herz legt, dann können wir nicht anders, als dem, was er uns ins Herz legt, zu folgen. Ist das richtig? Wenn Gott uns etwas in unser Herz legt. Ich möchte euch jetzt einführen in diese vier Schlüssel und dazu ein Zitat von Schwester White aus einem Brief, den sie 1903 geschrieben hat. Gottes Volk sollte noch viel lernen. Es wird zur Ruhe kommen und Frieden finden, wenn es gelernt hat, sich auf den zu verlassen, der zu weise ist, um sich zu irren, und zu liebevoll, um uns ein Leid zuzufügen. Wir dürfen das Lächeln Gottes für uns einfangen und es an andere weitergeben. Es ist unsere Aufgabe, so viel Sonnenschein wie möglich in das Leben zu holen, um den Menschen um uns herum diesen Sonnenschein zu bringen. Wir sollten Christi Nähe suchen wie die Kinder. Wir brauchen eine liebevolle Beziehung zu ihm und dürfen niemals vergessen, dass wir mit der Liebe und dem Mitgefühl, die wir von Gott empfangen, auch die Verantwortung übertragen bekommen, sie an andere Menschen weiterzugeben. Erst durch Christus kann man verstehen, dass der Mensch mehr ist als ein Stück dahineilender biologischer Aktivität. An den Sohn Gottes zu glauben, schließt weit mehr ein als bloß verstandesmäßiges Anerkennen seiner Gottheit. Vielmehr schließt dies eine völlige Übergabe des menschlichen Willens und eine Entschlossenheit in sich, Christus in dem Maße zu gehorchen, dass das Leben eine solche Umwandlung erfährt, indem es dem Leben Christi und seiner Persönlichkeit ähnlich wird. Aus Christi Gleichnisse schreibt sie, alles, was die Bedürfnisse und das Verlangen der menschlichen Seele für diese und die für die zukünftige Welt befriedigen kann, wird in Christus gefunden. Christus ist das Höchste, was Gott überhaupt uns Menschen geben kann. Das Höchste, was er uns zeigen kann. Ich möchte nochmal anknüpfen an den Text in Philipper Kapitel 4, Vers 8. Nochmal, schaut ihn euch nochmal an, diesen Text. Philipper 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Wenn ihr das zu eurem Lebensprinzip macht, dann werdet ihr alle anderen Gedanken ausklammern. Wir sollen uns also mit den positiven Gedanken aus den Tatsachen von Gottes Wort füllen. Denkt daran, dass wir zwei Dinge in unserem Gehirn haben, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein wird mit allem gefüllt, was wir täglich aufnehmen. Unser Gehirn ist so veranlagt, dass wenn man euch operieren würde und eine bestimmte Stelle im Gehirn stimulieren würde, dann könntet ihr eine Zeitungsseite vorlesen, die ihr vor, wenn ihr schon so alt seid, vor 30 Jahren an irgendeinem See im Urlaub gelesen habt. Alles ist gespeichert. Und dieser Filter des Unterbewusstseins, der bestimmt auch, was wir über unser Bewusstsein reinlassen und was wir wieder rausgeben. Je mehr wir Negatives aufnehmen, umso schwerer fällt uns das Positive nachher auszudrücken. Gott kann aber Wunder tun. Ihr habt schon erlebt, dass Menschen völlig umgekrempelt worden sind. Ich denke daran, als vor 2-3 Jahren, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, Bruder Torres vom Mission Institute in den USA, als er bei Youth and Mission war. Bruder Torres, 60 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wo er da war, und erzählte seine Geschichte. Er war ein Puerto Ricaner, mit seiner Familie lebte er in New York und er gehörte zu der Familie, die nur aus Gangstern bestand. Sein ältester Bruder war ein Terrorist, der zweite war ein Gangführer einer der größten Gangs in den USA. Er selbst erzählt, mit 5 Jahren musste er immer die Waffen sauber machen, die seine Brüder gebraucht haben, um andere umzubringen. Und sein Vater verließ die Familie, weil er immer wieder Frauengeschichten hatte. Und dann hat er eine Frau kennengelernt, die dann eine Bekehrung durch Stimme der Hoffnung oder Hope Channel, wie man das, oder Voice of Prophecy, wie man das in den USA nennt. Und dann wurde auch der Vater bekehrt. Der Vater war so davon gepackt, dass er unbedingt seiner Familie davon erzählen wollte. Und so kam er so zu seiner Familie und erzählte davon. Der erste, der bekehrt wurde, war der älteste Bruder, dann der zweite. Und so wurden sie einer nach dem anderen fand zum Glauben an Jesus, aber es brauchte für einige, auch für ihn als für den Bruder Torres. Er ging in die Schule, brach die aber nach 2 Jahren ab. Er war also kaum in der Lage, wirklich gute Schule zu haben. Was er konnte, war Gitarre spielen. Und er wurde dann der Bassgitarrist von Bill Haley, von der Bill Haley Gruppe. Waren weltweit berühmt, waren hier auch in Deutschland. Ich weiß noch, damals haben die in der Waldbühne in Berlin gespielt, haben die 100.000 Fans, haben da die ganze Waldbühne dann zerdeppert. Aber zu dem Zeitpunkt war er gar nicht mehr da, bei dieser Gruppe. Denn er hatte inzwischen auch Jesus kennengelernt. Und er wollte Jesus so lieben. Und nun war er schon 20 und der Prediger, der sagte ihm, so, hier hast du die ganzen Bibelstunden, liest dir das zu Hause durch, damit du Jesus noch besser kennenlernst. Er sagte, ich komme ja eher in die Hölle, als dass ich in den Himmel komme, denn ich kann nicht lesen. Aber weil er Jesus so lieb gewonnen hatte, weil er gespürt hat, seine ganze Sehnsucht aus diesem kriminellen Milieu herauszukommen und ein neues Leben leben zu können. Und wie er sah, wie seine Brüder, seine Mutter, wie alles sich veränderte, und so wollte er auch sein. Also hat er sich hingesetzt und hat studiert. Er sagte dann in dieser Predigt, als er seine Lebenserfahrung erzählte, sagte er, ich habe in diesem Jahr, nach diesem Jahr wahrscheinlich besser die Bibel gekannt als die meisten Adventisten, die schon 20 Jahre in der Gemeinde sind. Zwei Dinge sind mir da aufgefallen bei dieser Aussage. Die erste, er muss unwahrscheinlich gelernt haben, gepaukt haben, um lesen zu können. Aber dass die Liebe Jesu hat ihn dazu gebracht. Und dann hat er, das Zweite, was mir aufgefallen ist, studieren wir wirklich noch die Bibel alleine? Sind wir noch dabei, selbst zu studieren oder warten wir meistens auf den Sabbat? Da haben wir ja Lektionsgruppe oder Pfadfindergruppe oder Kindersabbatschule. Na gut, bei den Kindern kann man noch Verständnis haben. Aber wie ist das mit uns, Erwachsenen? Sind wir noch dabei, über den Kalenderzettel hinaus zu studieren? Manche haben 3 Stunden Fernsehen am Abend, aber 5 Minuten Kalenderzettel. Wenn ich mit meiner Frau nur 5 Minuten am Tag Gemeinschaft hätte, oder wie manche, die haben so durchschnittlich in der Woche so 10 bis 12 Stunden Fernsehen. Und wenn man guckt, was sie für Gemeinschaft mit Gott haben, ich glaube, jede Ehe wäre schon kaputt, wenn man das Verhältnis so hätte. Und genauso geht es mit Jesus. Wie können wir gottgemäß denken? 4 Schlüssel. Der erste Schlüssel. Konzentriere dich auf Gott und seine Tatsachen anstatt auf dich selbst. Konzentriere dich auf Gott und seine Tatsachen anstatt auf dich selbst. Beispiel. Ihr kennt die Geschichte von David und Goliath. In 1. Samuel 17 wird das ja beschrieben. David kommt runter in auf dieses Schlachtfeld. Okay. Ach so, ist mein Nasen, meine Luft. Noch höher. Okay. Nicht vor. Er ist so widerspenstig. Okay. Jetzt darfst du noch ein bisschen. Ach so, geht schon. Okay. Könnt ihr den hören? Ja? Okay. So, also konzentriere dich auf Gott und seine Tatsachen anstatt auf dich selbst. Und David kommt nun auf dieses Schlachtfeld und sieht gerade, wie seine Volksgenossen, wie die Hasenfüße davonlaufen. Sagt, was ist denn hier los? Ja, guck dir doch mal den Goliath da an. Das Volk Israel hatte eine Formel im Kopf, die lautete, Goliath groß, wir klein, Ergebnis davonlaufen. David sagt, aber warum tut denn keiner was gegen den? Der ist doch erledigt. Man muss sich ja vorstellen, Goliath war etwa 3,50 Meter groß. Ja? Das war noch so ein Rest von diesen Enaks-Kindern. Ihr kennt ja, in der Bibel werden eine ganze Reihe solcher großen Menschen sehr beschrieben. Der König Og, der etwa 4,50 Meter groß war, 2 Meter breit, ja? Er durchzieht immer wieder die Psalmen, die Bibel, ne? Wunder. Dann hat er noch ein paar Kollegen, ja, David mit seinem General, die haben einen von diesen großen Kerlen dann zusammen erledigt. der war auch über 3 Meter groß, ne? Glaube ich 6 Ellen und dann noch etwas drüber und das war so 3,20 Meter oder was, ne? David hatte eine andere Formel im Kopf, die lautete: Gott ist groß, Goliath klein, Ergebnis erledigt. Deshalb tritt er auch dem Goliath gegenüber auf und sagt: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Rüstung und Helm und allem drum und dran. Ich komme aber nur mit einem kleinen Stein zu dir und erledige dich. Da schüttelt jemand den Kopf. Habe ich was falsch gesagt? Bitte? Ach, ja, der hat gesagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, den du verhöhnst. Heute bist du erledigt. Wie viele Riesen wir auch in unserem Leben haben, meine lieben Geschwister. Jeder weiß, was für ein Riesen er hat. Du darfst sicher wissen, der Herr der Heerscharen ist größer. Was du auch hast, ob du behindert bist, ob du psychisch behindert bist, ob du eine Sünde als eine schwere Last in dir trägst, die dich immer wieder zu irgendwas animiert, wenn du diese Last Jesus vorträgst und ihm das abgibst, du wirst erleben, er wird den Riesen töten. Konzentriere dich also auf Gott und seine Tatsachen anstatt auf dich selbst. Zweiter Schlüssel. Sieh in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. In Philipper 3, Vers 13 und 14 sagt der Apostel Paulus: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt, sieh in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Wenn du mit Sünden zu tun hast, wenn du irgendetwas in deiner Vergangenheit, in der Kindheit erlebt hast, wenn du Verletzungen von deinem Partner in der Vergangenheit erlebt hast oder von anderen, leg sie ab. Gib sie an den Herrn. Das Einzige, was du aus der Vergangenheit mitnehmen solltest, ist Dankbarkeit für all die guten Dinge. Folge dem Paulus, der sagt: Denk über das nach, was gut ist, was schön ist, was wohllautet. Darüber denk nach. Es gibt einen sehr interessanten Psalm, dem Psalm 77 von Asaf, der in einer schweren Depression ist. Und er beschreibt diese Depression. Ich lag auf meinem Bett, ich konnte nicht schlafen. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich wusste nicht, ob Gott mir noch gnädig ist oder nicht. Aber dann entschied er sich, Gott das zu übergeben. Als ich mich entschied, das anzunehmen, was du mir gegeben hast, da kam ein Leuchten in mein Leben und ich fing an, dich zu loben und zu preisen vor den anderen. Ein Schriftsteller hat das mal so ausgedrückt: in zeitdichten Schottenleben. Ihr kennt Schiffe wie die Titanic, die damals untergegangen ist. Sie ist deshalb untergegangen, weil zu viel Kammern an der Seitenwand aufgerissen wurden. Denn alle ihre Schotten, die sie innen drin dicht gemacht hatte, damit kein Wasser in das Schiff reinfließt, waren doch zu viele Kammern, sodass sie dann unterging. Lebt in zeitdichten Schotten. Schottet euch ab vor der Vergangenheit der Sünde, vor der Vergangenheit der negativen Dinge. Drittens, hab immer ein Ziel vor Augen, sagt Paulus. Ziele geben dem Leben Sinn und der Arbeit einen Zweck, hat einmal der Mark Twain gesagt. Der Philosoph Seneca hat mal gesagt, für einen Menschen, der seinen Hafen nicht kennt, ist kein Wind der richtige. Für einen Menschen, der seinen Hafen nicht kennt, ist kein Wind der richtige. Solange wir keine Ziele haben, verlieren wir uns im Nirgendwo. Wer nicht weiß, wo er hin will, kommt genau dorthin, wo er nicht hin will. Jesus hat uns ein Ziel gegeben. Wobei das Interessante ist, der Hebräerbrief schreibt in Hebräer Kapitel 10, dass wir mit einem einzigen Opfer durch Jesus Christus ans Ziel gebracht worden sind. Im Grunde, wenn wir das Kreuz Jesu angenommen haben, Jesus in seiner Liebe, in seiner Zuwendung zu uns, sind wir angenommen. Etwas Großartiges. Viertens, sieh Probleme als eine Gelegenheit, daran zu wachsen. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Ich lese mal den Text nach der guten Nachricht. Ja, Jakobus 1, Vers 2 und 3. Nehmt es als Grund zur Freude, wenn ihr auf vielerlei Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll euch zur Vollkommenheit führen, damit ihr in jeder Hinsicht fehlerlos und untadelig seid. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir begreifen, was hier steht. Hier wird von der Vollkommenheit gesprochen, zu der wir kommen können, und die beginnt mit der Freude, auch wenn wir auf die Probe gestellt werden, auch wenn wir tatsächlich auch Probleme erleben. Warum? Er sagt, freut euch darüber. Überlegt mal, der Paulus, der Petrus, die sitzen im Gefängnis, haben die Füße im Stock, die Hände an Ketten und dann singen die Loblieder. Man denkt ja, sind die denn verrückt? Sind das Fatalisten? Sind das irgendwelche, die ganz schräg drauf sind? Da muss man doch jammern und klagen. Mein Vater hatte immer einen Spruch parat, wenn es ihm ganz schlecht ging. Und wir sahen ihn dann da sehr humorvoll und freudig. Sag ich, Vater, wie geht's denn? Ach, sagt er, darüber zu reden, es lohnt sich nicht. Und dann sagt man, ja, aber man sieht dir gar nicht an, dass du jetzt Schmerzen hast. Ja, sagt er, das macht ja auch die Schmerzen nicht besser, wenn ich ein anderes Gesicht mache. Lehne es deshalb nicht ab, das Negative zur Kenntnis zu nehmen. Lehne es lediglich ab, dich dem Negativen zu unterwerfen. Wir müssen die negative Welt zur Kenntnis nehmen, aber wir dürfen uns ihr nicht unterwerfen. Betrachte immer die hellen Seite der Dinge. Wenn sie keine haben, reib sie so lange, bis sie glänzen. Und wenn du dir unbedingt Sorgen machen willst, sage ich dir, dann reservier dir dafür eine halbe Stunde pro Tag. Fürs Sorgen machen. Ne? Halbe Stunde fürs Sorgen machen reicht doch. Aber dann, in dieser halben Stunde, mach ein Nickerchen. Jesus hat gesagt, sorget euch nicht für den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Seid euch dessen gewiss, was Gott für euch tut. Es ist das Große, was Gott uns schenken will. Ich denke an diese Geschichte von Edison. Edison hatte 700 Fehlversuche schon gemacht und einige seiner Mitarbeiter sagen, er soll doch aufhören, es hat doch gar keinen Sinn, weiterhin zu versuchende Glühbirne zu entwickeln. Ja? So 700 Fehlversuche hat er schon gehabt und er sagt, nein, ich habe nur Lösungsmöglichkeiten gab. Ich kann jetzt 700 Lösungsmöglichkeiten ausschließen und wir sind der eigentlichen Lösung am nächsten. Es waren aber ein paar tausend Versuche notwendig, bis die Glühbirne erfunden war. Was für eine innere Einstellung! Das bedeutet, wenn wir als Kinder Gottes das Wort Jesu hören, ich liebe dich, und der Johannes, der schreibt, im Johannesbrief schreibt der Johannes Folgendes. In Vers 11, ab Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass uns Gott ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch hat den Sohn Gottes, Jesus Christus, den Erlöser und Herrn dieser Welt, in sein Leben geladen? Darf ich mal die Hände sehen? Wenn ihr Jesus in euer Leben eingeladen habt, was dürft ihr dann wissen? Dass ihr ewiges Leben habt. Wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, weil du unsicher bist, ob du Jesus eingeladen hast, dann lade ihn in dein Leben ein. Ich weiß noch, wie ich von einer Verlobten aus der Gemeinde gerufen wurde, sie wollte sich verloben und sie sagte, ob ich mal kommen könnte, mal ihren zukünftigen Verlobten kennenzulernen und ob ich mal mit ihm auch mal vielleicht über den Glauben sprechen könnte. Wir waren zusammen, haben uns so unterhalten und schließlich fragte ich ihn, worin er denn den Sinn seines Lebens sieht. Und er sagt, ja, vielleicht Jesus kennenlernen. Und ich frage ihn, willst du Jesus kennenlernen? Ja, sagt er, wie soll das denn gehen? So, es gibt einen ganz einfachen Weg. Du lädst Jesus in dein Leben ein, übergibst ihm all dein Versagen, was bisher gewesen ist. Und ich habe ihm dann ein Gebet vorformuliert. Und ich sage, könntest du so ein Gebet beten? Und er sagt, ja. Möchtest du, dass ich dir das vorbete oder möchtest du das selbst beten? Nee, sagt er, besser vorbeten. Er wird es dann nachbeten. Ich sage, wie sollen wir es machen? Wollen wir sitzen bleiben, stehen oder niederknien? Er sagt, bei Christen ist das doch so, dass man da niederkniet, ne? Ja, ich sage, können wir machen. Dann sind wir niedergekniet. Und er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und dann stehen wir auf und dann sage ich, jetzt hast du Jesus in dein Leben eingeladen und jetzt gilt es, Jesus gut kennenzulernen. Und da möchte ich dir bei helfen, dass du diesen Jesus kennenlernst. Denn ihr wisst ja, wir haben so 28 Erfahrungen der Gemeinde Gottes. 28 Erfahrungen, die Gemeinde Gottes gemacht hat, wie man leben kann, wenn man mit Jesus lebt. Und diese 28 Erfahrungen sind wunderbare biblische Darstellungen, mit denen wir Menschen zeigen können, wie Jesus ist. Und da sagt er, ja. Ich sage dann, ja, wollen wir uns in einer Woche treffen? Ja, sagt er, wieso in einer Woche? Morgen. Ich will doch jetzt Jesus kennenlernen. Oh, dachte ich. Der Herr ist aber hier ganz schnell am Arbeiten. Und er war bei der Polizei beschäftigt, als Kriminalkommissar. Und am nächsten Abend komme ich, wir setzen uns so zusammen und dann sagt er, ich sage, und, alles klar, wie war der Tag? Ja, sagt er, ich habe mich heute in den Verkehrsdienst versetzen lassen. Ich kann kein Kriminalbeamter mehr sein. Ja, ich sage, wieso denn das nicht? Ich sage, das ist doch ein toller Job, eine tolle Karriere. Ja, sagt er, nee, da muss ich zu viel lügen. Ich sage, wieso denn das? Ja, immer wenn wir Gangster hochnehmen, dann muss man unter einem fadenscheinigen Vorwand eine andere Geschichte erzählen, damit es nicht gleich Stress gibt. Das kann ich nicht mehr machen. Oh. Nach ein paar Wochen, es waren nur wenige Wochen, wo wir Bibelstunden, die ersten Themen so hatten, da kommt er und sagt, ich muss mich aus dem Verkehrsdienst versetzen lassen. Ich sage, wieso denn das jetzt? Ja, sagt er, ich kann da nicht den Sabbat halten. Er hat dann das mediale Büro der Polizei in Nordrhein-Westfalen hat er dann übernommen, Filmverleih und was nicht alles zur Weiterbildung von Kriminalbeamten und Polizisten und so weiter. Und wir waren noch nicht mal bei der Hälfte der Bibelstunden und dann sagt er, ich habe gehört, da gibt es eine Taufe. Ja, sage ich. Ja, ich möchte jetzt dabei sein. Ich habe ja Jesus und ich möchte jetzt ihm zeigen durch die Taufe, dass ich mit ihm leben möchte. Ja, ich war damals junger Prediger und habe ich gesagt, meine Güte, jetzt muss ich mir noch die ganzen Zehnten und noch so ein paar besondere Themen, die immer so besonders schwierig sind, ne? Ja? Und dann sagt er, ich sage, ja, dann sollten wir noch ein paar Dinge besprechen. Er sagt, da stehen die in der Bibel. Ja klar, sage ich, alles nur aus der Bibel. Er sagt, können wir das nicht mal eben in der Stunde alles uns angucken? Also okay, ne? Sabbat hat er später dann verändert. Sabbat, dann Zehnten, gesunde Lebensweise. Gut, das hat er ja schon von seiner zukünftigen Verlobten. Und dann ist er getauft worden. Dann ist er Gemeindeleiter geworden. Bis heute sehr aktiv in der Gemeinde. Vor kurzem komme ich in Isny auf die Missionsschule und habe dort ein paar Tage Rhetorik den jungen Leuten dort zu geben. Und da treffe ich eine junge Dame, die da gerade kochte und die Leitung hatte. Und sie stellt sich vor, ihrem Namen. Ich sage, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Ja, sagt sie, ich soll dir schöne Grüße bestellen. Ich sage, wie, von wem? War das dieser ehemalige Polizist? Und sie sagt, ich wollte eigentlich nie in die Gemeinde. Und dann erzählt sie ihre Glaubenserfahrung, wie Gott sie gerufen hat. So 26, 27 Jahre alt, war seit dem 19. Lebensjahr missionarisch auf den Philippinen tätig, in Island tätig, überall Missionsarbeit gemacht, auf der Schule. Und so kann Gott Dinge tun, wenn ein Mensch sich Jesus hingibt. Wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir Ja sagen, in ganzer Konsequenz, ihn kennenzulernen. Und deshalb sagt der Johannes, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Merkt ihr, was da drin steht? Hier geht es auf einmal nicht mehr um irgendwas Fadenscheiniges zu glauben. Hier geht es um das Wissen. Was hat Jesus dem Nikodemus gegenüber gesagt, habe ich heute Morgen gesagt? Wir wissen, wir reden, was wir wissen. Merkt ihr jetzt umgekehrt? Wenn ich weiß, dass ich das ewige Leben habe, was kann ich dann gar nicht mehr anders? Ich muss reden. Ich muss reden zu anderen. Ja? Ich möchte euch jetzt eine Hausaufgabe mitgeben. Seid ihr bereit? Ich habe sie als eine der schönsten Hausaufgaben entdeckt, die in der Bibel drin steht. Wenn man den Paulus liest, mir ist das folgendermaßen passiert und aufgefallen. Ich habe mir die große Hörbibel gekauft. Die große Hörbibel kostet so etwas über 70 Euro, ist die komplette Bibel gelesen und gesprochen, aber wie als wenn es Schauspieler, so sprechen. Es sind doch hauptsächlich Schauspieler, über 100 Schauspieler. Die lesen die Bibel richtig so im Gespräch. Wenn Jesus spricht, dann spricht jemand anders. Ja, wenn ein Jünger spricht. Sehr interessant. Man kann das schön sich anhören. Da habe ich Folgendes gemacht. Wenn man so das als MP3 in seinem Auto hat, dann habe ich einfach mal das so eingestellt, dass die immer nur die ersten Kapitel immer nur vorlesen. Ne? Vom Neuen Testament zum Beispiel. Und da ist mir bei dem Paulus aufgefallen, dass der bis auf den Galaterbrief immer erstmal, selbst bei der Korinther-Gemeinde, die sehr problematisch war, immer erstmal positive Aussagen macht, was sie alles haben, was sie besitzen, was sie sind. Und dann macht er an irgendeiner Stelle einen Punkt, sagt Amen, und dann sagt er, und nun ermahne ich euch, macht doch das noch besser und macht doch jenes noch besser. Er geht aber immer erstmal davon aus, was die anderen haben, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Korinthern sind, dann sagt er hier, ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr an allem reich gemacht worden seid in ihm, an aller Lehre und an aller Erkenntnis und so weiter und so weiter. Das heißt, er spricht erstmal den Besitz an, den jeder Einzelne hat. Da ist mir bewusst geworden, meine Güte, warum wissen wir das nicht immer, was wir besitzen? Und wisst ihr, woher das kommt? Das hat was mit der Psychologie zu tun. Weil wir eben zu oft unsicher sind und uns hinter dem Wir, das in der Bibel steckt, verstecken. Und negatives Denken führt immer zu negativer Energie. Ich möchte das mal euch zeigen. Ich brauche mal eine starke Person. Eine kräftige Person, einen kräftigen Mann. Hallo, wo sind die starken Männer? Hey, kommt mal, komm her. Anna, ja, komm, ihr. Ja, dann komm mal her. Oh. Okay. So, stell dich mal eben so hin. Gut, okay. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Du streckst den Arm aus, und zwar leicht angewinkelt, und ich versuche, den Arm runterzudrücken, und du versuchst, das zu verhindern. Okay? Ja? Alles klar? Gut? Oh, der ist wirklich stark. Danke, danke. So, bleib mal so. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich zähle jetzt, du machst das jetzt gleich nochmal, dann zähle ich bis 3, ja, und dann drücke ich. Aber während ich 3 gesagt habe, sagst du laut Nein. Ja? Okay? Okay? Alles klar? Ja? Laut Nein sagen, das ist ganz wichtig. 1, 2, 3.
Nein!
Ja? Jetzt hat er hat Nein, naja, gesagt, ne? Ja? Ja, er hat sich ganz auf das Ja jetzt konzentriert, ne? Ja? Aber machen wir nochmal, ja? Aber er ging schon ein Stückchen runter, habt ihr gemerkt, ne? Ja? Sag nochmal laut Nein.
Nein.
Ja, jetzt hast du anschließend Ja gedacht. Okay, darfst dich setzen. Ja? Will das jemand anders nochmal machen? Willst du nochmal machen? Was macht ihr zusammen? Okay, streck du nochmal aus. Wollen wir erstmal richtig machen mit Ja? Ja? Okay, ich versuch's, ne? Ja, okay. Danke, lass ruhig runter. Ne? Ist noch in Ordnung, ja? So, jetzt machst du den hoch, ja? So, und ich zähle bis 3 und dann sagst du Nein, ja? 1, 2, 3.
Nein.
Ne? Hast du nochmal ruhig, ja? Also ruhig Nein sagen, ja? 1, 2, 3.
Nein.
Ja, du sollst ruhig versuchen zu halten, ja? Du sollst schon, ja? Versuchen zu halten, ne? Ja? Also Nein und dann versuchen zu halten, ne? 1, 2, 3.
Nein.
Der kriegst nicht hin, ne? Wirklich, ja? Okay, dann setz dich. Sehr unterschiedlich. Er hat nämlich immer schon von vornherein auf Ja fixiert. Ja, ich hab's doch gesehen. Hast ganz deutlich gesehen. Ja? Nein, aber bei ihm war es jetzt ganz extrem, ja? Aber es gibt Leute, die können, das sind solche Kerle, wenn er Nein sagt, geht die Kraft raus. Ja? Weil wir nur, wenn wir Ja sagen zu etwas, ihr kennt das ja, ne? Wenn ich Nein sage, auch mein Leben ist nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich wüsste gar nicht, was für einen Beruf ich lernen soll, also was soll ich denn überhaupt machen, ne? Und ich habe gar keine Ahnung, ja? So, wenn ich so denke, wirkt sich das auf den Körper aus. Wenn ich sage, ja, ich habe Angst, ich traue mich nicht, ich weiß nicht. Und du wirst es dann machen, wirst es sofort verlieren. Weil deine ganze innere Einstellung ist negativ. So, und Menschen, die negativ denken, verlieren auch Körperenergie. Man hat Untersuchungen in den USA gemacht, dass diejenigen, die positiv denken, in Altenheimen, man hat also in Altenheimen Ältere untersucht, die werden durchschnittlich 6 bis 8 Jahre älter als die so normal negativ denken. Es gibt eine Untersuchung von Professor Krossat Matischek in Heidelberg. Der hat Untersuchungen gemacht an 40.000 Menschen über 30 Jahre. Das heißt, er hat mit mehreren hundert Medizinstudenten immer wieder die Leute befragt, deren Ärzte, deren Verwandte und so weiter. Und da gibt es einige Bücher von ihm, wissenschaftliche Bücher. Und der hat herausgefunden, dass einer der höchsten Faktoren, er hat 18 Faktoren gefunden, einer der höchsten Faktoren, warum Menschen alt werden, und zwar glücklich alt werden, ist, dass sie eine spontane Gottesbeziehung haben. Eine spontane Gottesbeziehung, eine liebevolle, spontane Gottesbeziehung. Hat er in seinem Buch aufgeführt und er sagt, und die werden durchschnittlich 87 Jahre alt. Atheisten, die eine positive Einstellung haben in ihrem Leben, werden durchschnittlich 76 Jahre alt. Religiöse Menschen, die aber negativ denken und nur das Schöne auf die Zukunft in den Himmel projizieren, aber sonst das Leben als furchtbar schlimm empfinden, werden durchschnittlich 62 Jahre alt. Atheisten, fanatische Atheisten, die das Leben hassen, alles negativ sehen und keinen Sinn im Leben sehen, werden 58 Jahre im Durchschnitt alt. Und zwar werden sie alle an bestimmten Krankheiten, immer wieder an gleichen, ähnlichen Krankheiten erkranken sie, an Krebs, an was nicht alles, weil sie durch ihr negatives Denken permanent ihren Körper belasten. Manche Leute kriegen erst Krebs durch negatives Denken. Ja? Gibt aber noch andere Faktoren, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. So, wir kommen zu der Hausaufgabe. Und zwar Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Ihr könnt aber auch bis Vers 22 das machen. Ich lege jetzt nur im Moment die Aufmerksamkeit auf 3 bis Vers 14. Dies ist eine sogenannte Hymne im Neuen Testament. Man nennt sie einen der schwersten Sätze des Neuen Testaments im Griechischen. Aber gleichzeitig mit dem tiefen Inhalt, nämlich alles, was ihr besitzt. Es fängt ja schon an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat und so weiter. Ja? So, jetzt, was machen wir jetzt mit diesem Text? Das kommt dann zum Schluss dann. In ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ihr erhaltet das Erbe, alles, was Gott versprochen hat und so weiter. Das Problem bei uns Kindern Gottes ist oft, dass wir uns hinter dem Wir verstecken. Weil wir Jesus so sehr lieben, denken wir, wir sind nicht gut genug, dass wir ihm überhaupt unter die Augen treten können. Und gerade das ist falsch. So, und deshalb verstecken wir uns gern hinter einem Wir. Und ich möchte jetzt, dass er Folgendes macht. Ihr schreibt diese Texte von 3 bis 14 komplett ab. Ganz abschreiben. Dann kreist ihr alle Worte ein wie hat, haben, sein und so weiter. Dann schreibt ihr an den Rand, was wir haben. Wie? Ich habe das bei mir gemacht. Geistlicher Segen, auserwählt, vorherbestimmt, Gnade, Erlösung, Vergebung, Weisheit, Einsicht, Geheimnis, offenbart, alles in Christus, Anteil erhalten, Wahrheit des Evangeliums, von der Rettung bekommen, versiegelt mit dem Heiligen Geist, Erbe bekommen und Eigentum Gottes. Schreibt ihr alles an den Rand. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt ihr das Ganze nochmal ab. Und zwar in der Wir-Form, in der Ich-Form. In der Ich-Form. Gepriesen sei der Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus, der mich mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wie er mich in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit ich heilig und tadellos sein kann vor ihm. Und aus Liebe hat er mich vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesus Christus, und so weiter. So lest ihr das durch. Ja? In ihm habe ich auch Anteil erlangt, der ich ja vorherbestimmt worden bin, um seinen Willen zu erfüllen, zum Lobe seiner Herrlichkeit. In ihm bin ich auch versiegelt worden durch meinen Vertrauen zu ihm. In ihm habe ich auch die Garantie erhalten durch den Heiligen Geist, damit ich auch das Erbe bekomme und sein Eigentum werde. Und so weiter. Ihr könnt das auch nach einer guten Nachricht, also modernen Übersetzung, so abschreiben. So, und dann lest ihr das bitte 6 Wochen lang, jeden Tag durch. Und wenn ihr es durchgelesen habt, dann dankt ihr für das, was er da herausgeschrieben hat. Herr, ich danke dir für den geistlichen Segen. Ich danke dir, dass du mich auserwählt hast. Ich danke dir, dass du mich vorherbestimmt hast. Dankt Gott dafür. Macht das mal 6 Wochen. Unser Gehirn braucht etwa 6 bis 12 Wochen, um eine neue Gewohnheit zu bilden. Ja? Also wenn wir Negatives loswerden wollen oder irgendwas anderes, dann denkt dran, dass nicht fällt durchs Gehirn. Ja? Ich erzähle manchmal Führungskräften, sehen Sie, wenn Sie rauchen und Sie wollen das Rauchen loswerden, dann haben Sie ein Problem. Das nicht fällt durchs Gehirn. Ja? Also er raucht zum Beispiel 30 Zigaretten am Tag. Dann raucht er 10.000 Zigaretten im Jahr. Dann hat er mit jeder Zigarette 30 bis 40 gleichartige Bewegungen durchgeführt. Also 400.000 Mal diesen gemacht. Jetzt raucht er 10 Jahre, hat er 100.000 Zigaretten geraucht, 4 Millionen Mal diese Bewegung gemacht. Und jetzt kann er das gar nicht mehr so ändern. Warum? Weil unsere Gewohnheiten uns fesseln. Ja? Faltet mal eure Hände. Wer von euch hat jetzt den rechten Daumen über den linken gelegt? Hebt mal die Hände. Den rechten Daumen über den linken. Das ist etwa 50-50. Wollt ihr mal sehen, wie sich das bei den anderen anfühlt? Faltet mal die Hände ganz anders. Wie fühlt sich das an? Komisch. Jetzt wird es noch schlimmer. Verschränkt mal die Arme. Wenn ihr jetzt die Arme andersrum verschränkt, aufpassen. Viele machen es genau wieder gleich rum. Ihr sollt sie genau andersrum verschränken. Einige tun sich sehr schwer mit dem Sortieren. Ja? Einige haben die Hände jetzt oben drauf, anstatt drinnen und draußen. Ja? So. Zum Glück fällt das ja nicht auf. Ne? Sonst würden wir ja zu Hause auch noch sagen, sag mal, wie verschränkst du eigentlich deine Arme? Kannst du das nicht bitte mal andersrum machen? Ja? Zum Glück. Ja? Aber andere Dinge fallen uns ja oft auf. Ne? Ob jemand die Augen verdreht. Ne? Dann hast du schon wieder da die Zahnpastatube. Ach nee, heute geht das ja gar nicht mehr. Bei den Plastiktuben kann man die nicht mehr falsch wickeln oder so. Ja? Aber die Strümpfe liegen da und was nicht alles. Oder da hast du nicht aufgeräumt, kannst das nicht mal anders machen. Ne? Jeder hat so seine Gewohnheiten. Ne? Und die dann zu verändern, ist oft nicht leicht. Und wenn wir negatives Denken haben, dann brauchen wir ein positives Gegengewicht, um ein neues Netzwerk zu bilden. Und das ist das, was ich euch sage. Also ein Beispiel, nur mal ein ganz schnelles Beispiel. Wenn wir etwas uns 10 Minuten jeden Tag vorstellen, 10 Minuten zur gleichen Zeit, die Psychologie hat das herausgefunden. Also, nehmen wir mal an, jemand will abnehmen. Und er sagt, aber immer wenn ich an Abnehmen denke, dann denke ich an diese herrlich schöne Kirschtorte. Mit den frischen Kirschen in der Sahne. Dieses knackige Etwas, das ich jedes Wochenende mir gerne reinhaue. Und an die wunderschöne Nussschokolade, diese große, ja, nicht nur Rittersport, sondern auch die anderen sportlichen. Dann kann das Gehirn das gar nicht neu formen. Ja? So, dann brauche ich eine Hilfe. Jetzt kann man Folgendes machen. Ich kann jetzt jeden Tag 10 Minuten mir meine Idealfigur vorstellen. Gleiche Uhrzeit, der Körper braucht auch dieselbe Zeit. So, jetzt stelle ich mir meine Idealfigur vor, nach 10 Sekunden denke ich an die Kirschtorte. Ups, also wieder Konzentration. Weitere 10 Sekunden bin ich schon wieder bei der Schokolade. Was auch immer, die ersten 10 Minuten, ihr fallt dauernd in das alte Netzwerk. Jetzt macht ihr das 6 Wochen. 6 Wochen. Jeden Tag 10 Minuten. Dann merkt ihr, wie immer weniger ihr einen Rückfall erlebt. Warum? Weil jetzt die Gehirnzellen, jede Gehirnzelle kann bis zu 15.000 Verbindungen herstellen zu anderen Gehirnzellen. Und dann verknüpft sich da etwas ganz Neues. Nach 6 Wochen könnt ihr 10 Minuten lang die Idealfigur in eurem Kopf euch vorstellen. Und dann ist das wie, als wenn im Gehirn ein Schalter umgelegt wird. Tack. Und jetzt geht die Information über Figur immer durch das neue Netzwerk. Und jetzt beginnt der Körper, das Gehirn mit dem Körper zusammen zu kooperieren. Man nennt das dann die somatische Intelligenz. Das heißt, das Gehirn, diese Zelle fängt jetzt an, auch das Hormonsystem zu verändern im Gehirn. Schwester Weidt hat das so ausgedrückt: durch Anschauen verändert werden. Sie schreibt, wenn wir Jesus jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde anschauen würden, sein Wesen, seine Sanftmut, seine Art, wie er mit Menschen umgeht und so weiter, würden wir in sein Bild umgewandelt werden. Manchmal muss ich den Managern aber sagen, wenn sie nicht die Zeit haben, jeden Tag sich so ein Bild vorstellen, dann hilft das wenig. Deshalb machen sie Folgendes, sage ich ihnen dann, nehmen wir mal an, sie sind ein Choleriker. Sie brausen schnell auf. Dann machen sie ein Wuttagebuch. Übrigens empfehle ich das auch Geschwistern, wenn sie damit zu tun haben. Man nimmt ein Zorntagebuch oder Wuttagebuch. Das Gehirn ist ja wütend, unkontrolliert. Das heißt, wir wissen gar nicht, was das ist, was das auslöst. Deshalb ist im ersten Monat schreibt man jede Situation auf, wo man wütend gewesen ist. Ja? Und schreibt zusätzlich auf, was man getan hat, was man gedacht hat. Und man schreibt auf zwischen 0 und 10, wie stark der emotionale Grad war. So, einen Monat lang, nichts anderes, nur das immer aufschreiben. Jetzt wird das Gehirn quasi auf diese Situation fokussiert. Und jetzt kommt der zweite Monat. Und da schreibt ihr es wieder auf, aber jetzt schreibt ihr jedes Mal auf, wie könnte ich mit dieser Situation anders umgehen? Wie könnte ich anders handeln? Was für eine Alternative gäbe es? Das macht ihr jedes Mal, einen Monat lang. Und dann kommt der dritte Monat. Und jetzt kommt das Gleiche wie bei der ersten Übung, nämlich im dritten Monat wandelt sich ganz langsam die Situationen, plötzlich, zack, ist ihre Alternative da. Das wird immer stärker. Am Ende des Monats handelt ihr aus den neuen Alternativen heraus. Gott hat eine wunderbare Sache uns gegeben. Der Teufel wollte uns dahin bringen, dass wir völlig versagen. Und hat gesagt, sagt uns das auch ständig. Du bist ein Versager, du hast keine Chance, in den Himmel zu kommen. Guck dich an, wo du dauernd versagst. Und wir sind ja inzwischen eine total degenerierte Menschheit. Wir müssen uns vorstellen, vor der Sintflut, Adam und Eva, in einer Welt, wenn man mal sieht, was die alles finden, selbst in der Arktis, Blätter, die so groß sind, die man nicht mal mehr in Thailand mehr sieht, solche Vegetation ist vor der Sintflut gewesen. Schwester Weidt schreibt, dass Adam und Eva etwa über 6 Meter groß gewesen sind. Deshalb konnten die auch 900 Jahre alt werden. Deren Gehirn arbeitete in vollen Voltzahlen. Unser Gehirn arbeitet gerade mal in Mikrowalt. Und wir benutzen von unserem Gehirn noch nicht mal 10%. Das heißt, Gott hat also etwas uns geschaffen, was in einer wunderbaren Weise bis heute noch funktioniert. Und er möchte, dass wir gottgemäß denken. 4 Schlüssel habe ich euch gegeben. Und eine Hausaufgabe. Wenn ihr diese Hausaufgabe 6 bis 12 Wochen macht, ich gebe euch morgen, wenn morgen nochmal eine Reihe kommen, nochmal eine andere Hausaufgabe, die nennt die Schwester Weidt den Plan der Addition. Kann ich hier schon mal nennen. Das 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Die nennt Schwester Weidt den Plan der Addition. Wenn wir diesen Plan der Addition durchführen, schreibt sie, fügt Gott den Plan der Multiplikation hinzu. Jesus will sich vervielfältigen in uns. Meine lieben Geschwister, ich wünsche euch, dass Gott euch die Fähigkeit gibt, als Gemeinden mit einem ungeheuren Eifer zu wissen, Gott ist auf eurer Seite. Die Welt braucht Menschen, die wissen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Nehmt es als ein Geschenk von Gott an und setzt diese vier Schlüssel um und das, was Gott an euch getan hat. Der Herr segne euch. Amen. Vater in dem Himmel, du bist groß. Du bist wirklich unser ein Vater, der alles in den Händen hält. Ein Vater, der so viel Barmherzigkeit und Liebe hat, den wir so verkannt haben, weil du so oft uns zurückziehen musstest, weil wir dir davongelaufen sind, weil wir selbst herrlich waren. Von Anfang an wollten wir sein wie Gott. Wir möchten die Dinge immer selbst machen. Aber da war einer wie Jesus, der sich völlig abhängig fühlte von dir, Vater. Und er ist unser Vorbild. Er tritt sogar für uns ein. Aber wir brauchen keinen Fürsprecher direkt. Wir können direkt zu dir kommen, weil wir ja Jesus in uns haben. Darum können wir nur in seinem Namen mit dir reden. Und weil wir ihn lieben, liebst du uns. Und weil du uns liebst, liebt er uns. Und so sind wir miteinander eins. Herr, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, als ein Pfand, als eine Garantie, dass wir alles andere auch bekommen werden, was du versprochen hast. Ich danke dir, dass wenn wir nur das Wollen haben, nur wirklich bei dir sein wollen, dann tust du schon alles, damit es uns gut geht. Auch in einer Welt der Sünde, in einer Welt des Leides und des Schmerzes, in einer Welt, in der wir vieles verlieren können, sagst du, ich bin immer bei dir. Ich weiß, dass hier Schmerz ist. Ich weiß, dass du weinst. Ich weiß, dass du noch mit Sünde zu tun hast. Ich liebe dich. Komm zu mir. Danke, Herr, dass wir in deinem Sinne denken dürfen. So gib uns Ziele, lass uns die Vergangenheit abschließen, den Tatsachen des Wortes Gottes Vertrauen schenken und dass wir Schwierigkeiten als eine Chance sehen, an dir zu wachsen. Lob, Preis und Dank. Amen.